ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Naturkatastrophen, große Brände, schwere Unglücksfälle. Er ist mit seinem Team immer dann zur Stelle, wenn Menschen in solchen Notlagen gut und schnell geholfen werden muss. Und heute ist er unser Gast im HR1 Talk. Der Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienst in Frankfurt, Jan Krebs. Herzlich willkommen.
Hallo.
Einsatzleiter bei den Maltesern, das ist jetzt nicht unbedingt ein klassischer Ausbildungsberuf. Wie sind Sie zu den Maltesern gekommen?
Ja, ich habe irgendwann wie viele andere mal in der Jugendfeuerwehr angefangen. Da war so die Blaulichtaffinität gegeben und habe dann mal pausiert in den Hilfsorganisationen zwischendurch. Und durch die A-Flut tatsächlich, wo ich durch Berufswegen im Einsatz war, hat es mich dann zu den Maltesern nach Frankfurt verschlagen.
Und es ist auch nicht Ihr Hauptberuf, sondern Sie machen da noch was anderes.
Ja, das ist mein hauptberufliches Ehrenamt, sage ich immer so schön, weil von den Wochenstunden her gibt es sich manchmal nicht viel.
Sie sind noch keine 30 Jahre alt, ja. Und Sie sind bei den Maltesern schon in einer wichtigen Führungsfunktion tätig. Also ich glaube, manche würden da erstmal zurückzucken und sagen, oh, das ist mir zu viel Verantwortung. Bei Ihnen ist das anders.
Ja, mir war das schon immer wichtig. Ich bin in einem ländlichen Raum aufgewachsen, da musste man früh lernen, schon Verantwortung zu übernehmen. Mir ist Verantwortung sehr wichtig, vor allem auch für die Mitmenschen und die Bevölkerung. Deswegen ging der Weg für mich in die Hilfsorganisationen und so jetzt auch zu den Maltesern in gehobene Positionen.
Ein Projekt, für das Sie die Verantwortung haben, das ist eine Großübung in Frankfurt am 23. März wird das sein, zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz, dem THW und anderen Hilfsorganisationen. Und was ein Einsatzleiter bei einer solchen Übung alles zu tun und zu bedenken hat, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Eine verheerende Explosion mitten in der Stadt mit vielen Toten und Verletzten, die so schnell wie möglich versorgt werden müssen, inmitten von Trümmern und im allgemeinen Chaos, in dem es für die Rettungsfahrzeuge kaum noch ein Durchkommen gibt. So etwas könnte das Szenario einer Katastrophenschutzübung sein. Am 22. und 23. März wird es eine solche Großübung in Frankfurt geben und geleitet wird sie von Jan Krebs, dem Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes. Über die bevorstehende Übung dürfen wir nicht so viel erzählen, aber mal ganz grundsätzlich gefragt. Das ist ja so ein bisschen wie bei Dreharbeiten für eine Massenszene in einem Film. Also die Katastrophenlage, die muss ja quasi erstmal inszeniert werden. Alle Beteiligten müssen wissen, was sie zu tun haben, ganz grundlegend. Wie aufwendig ist das, sowas zu planen und sowas auf die Beine zu stellen?
In der Größenordnung, über die wir jetzt reden, also ist ja insgesamt eine dreitägige Übung. Wir haben den Freitagabend noch ein bisschen Vorlauf und wollen die Kameradschaft unter den Hilfsorganisationen mit dem THW zusammen fördern. Ja, so knappe 5 Monate Planungsaufwand stecken in so einer mehrtägigen Übung drin.
Sich fit machen für den Katastrophenfall, das ist das Ziel einer solchen Aktion. Wie wichtig ist es denn, dass dabei auch mal was nicht rund läuft?
Das ist eigentlich das Wichtigste an der Sache, weil aus den Fehlern lernen wir. Es ist ja eine Übung, keine Könnung. Also wenn wir alles könnten, bräuchten wir es nicht mehr üben aus meiner Sicht. Da sind wir aber weit von weg. Also wir müssen gerade Katastrophenszenarien, also fernab dieser täglichen Szenarien, mehr üben, auch länger beüben, weil die Katastrophen sind nicht nach 8 bis 10 Stunden vorbei, sondern ziehen sich über mehrere Tage. Und genau das ist der Schwerpunkt dieses Übungsformates.
Für die Großübung am 22. und 23. März, da werden übrigens noch Menschen gesucht, die sich als Komparsen zur Verfügung stellen. Was genau müssen die können oder was wird von denen erwartet?
Die müssen eigentlich nur 4 Stunden Zeit haben, mindestens. Also länger geht natürlich gerne, aber dass sich der Zeitaufwand für uns auch lohnt. Und ein paar alte Klamotten wäre schön, weil sie werden Kunstblut abbekommen im Zweifelsfall.
Okay.
Aber Erfahrungen sind sonst keine groß notwendig. Wir haben das extra niederschwellig gehalten, auch um der Bevölkerung, um Leuten den Kontakt zu ermöglichen, überhaupt dann sowas mal teilzunehmen und sich vorstellen zu können, wie sind denn die Abläufe, was passiert denn da?
Und wo kann man sich konkret bewerben?
Am liebsten bei mir.
Ja.
Also am liebsten per E-Mail jan.krebs2@malteser.org. Einfach formlos schreiben, ich werde mich dann zurückmelden und dann werden wir da was eintüten.
Alles klar, das setzen wir auch nochmal auf unsere Website auf hr1.de, damit da auch nichts verloren geht. Jan Krebs, der Leiter der Einsatzdienste des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt, heute hier im hr1 Talk. Das weiße 8-spitzige Kreuz auf rotem Grund in Wappenform, das ist das bekannte Zeichen des Malteser Hilfsdiensts, einer katholischen Hilfsorganisation, die vom Deutschen Caritasverband und dem Malteserorden gegründet wurde. 1953 war das, lange bevor unser heutiger Talkgast geboren wurde. Jan Krebs, Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt. Notfallvorsorge, Katastrophenschutz, Jugendarbeit, soziale Dienste, eigene Ausbildungszentren und sogar ein Malteser Fanfarenzug. Also Ihre Organisation, die ist ja nicht nur breit aufgestellt, sondern auch weit verzweigt. Behält man da eigentlich als Teil dieses großen Ganzen überhaupt noch den Überblick?
Das ist so ein bisschen die Kunst daran. Ich sage mal, es ist im Endeffekt vergleichbar mit jedem großen Unternehmen, jedem Wirtschaftsunternehmen. Da ist es auch schwierig durchzublicken, wer macht denn überhaupt was. Aber da wir sehr gut vernetzt sind, auch mit Projektleiter-Meetings sehr regelmäßig, also wir probieren uns up-to-date zu halten, was macht denn der andere, und in Krisenköpfen kennen, man sollte dann auch wissen, wen kann man denn ansprechen, wenn mal was passiert.
Also es gibt diesen internen Austausch, der ist wichtig. Bezeugung des Glaubens und Hilfe der Bedürftigen, das ist der Leitsatz des Malteserordens, dem der Malteser Hilfsdienst ja folgt. Welche Rolle spielt der christliche Glaube in Ihrer täglichen Arbeit?
Also vor allem die christlichen Werte sind das, was mich treibt. Also diese Werte, in denen wir alle leben, diese Werte, wo wir herkommen. Also Zusammenhalt, das Ganze, das Bürgerliche eigentlich. Und das ist das, was mich antreibt. Und deswegen von den Bürgern für die Bürger, der ehrenamtliche Katastrophenschutz. Der Glaube ist ein wichtiger Teil des christlichen Lebens. Für mich persönlich spielt der Glaube jetzt keine große Rolle. Ich will mich nicht als ungläubig bezeichnen. Irgendwas denkt man ja immer, irgendjemand zieht ja schon irgendwo Strippen, anders kann man sich manche Dinge nicht erklären. Aber mir ist wirklich dieses Christliche wichtig, dieses Zusammenhalten, ja.
Wenn man sich das Organigramm Ihrer großen Organisation anschaut, dann finden sich da also so illustre Namen wie zum Beispiel Dominikus Freiherr von und zu Menzingen, Karl Graf von Soden-Fraunhofen. Die zeigen diese Namen, dass der Malteser Orden und die ihm angehörigen adeligen Ordensleute was zu sagen haben in ihrer Hilfsorganisation, denn die sind im Präsidium angeordnet. Was genau haben die denn zu sagen?
Je nach Hierarchiestufe mehr oder weniger. Also wir haben bei uns auf Ortsebene natürlich auch Gräfinnen, Grafen von. Ist tatsächlich auch immer sehr interessant, wenn man auch so die Familiengeschichten und die Familienverästelungen dahinter dann mal erzählt kriegt. Das interessiert einen dann ja schon. Gerade so dieses Ordenstum, das verbindet uns ja auch mit den Johannitern auf der evangelischen Seite. Wir haben ja einmal im Jahr in Frankfurt auch eine große Messe der Orden, also das Deutschherrenorden, der Johanniterorden, der Malteserorden zusammen im Dom. Das sind dann schon ehrwürdige Veranstaltungen. Tatsächlich, den wohne ich sehr gerne bei. Ist dann tatsächlich auch was, wo man so ein bisschen die Herkunft ja auch herzieht von den Orden und dann auch von den Hilfsdiensten, die dahinter hängen. Und das macht es sehr interessant, finde ich.
Der Malteser Hilfsdienst, und auch das wollen wir nicht verschweigen, der war in den letzten Jahren nicht immer mit ganz so schönen Dingen in den Schlagzeilen. Also da war von Dumpinglöhnen die Rede, von fristlosen Kündigungen zweier Betriebsräte in München, die sich dagegen gewehrt haben, von Rassismusvorwürfen gegen Rettungssanitäter, von unerlaubten Spenden, Sammelaktionen für verarmte Adlige, die offenbar initiiert worden sind. Wie stehen Sie zu diesen Geschichten?
Genauso kritisch, wie wenn das andere Organisationen tun. Also für mich ist das jetzt egal, in Anführungszeichen, ob da steht, die Malteser haben, das Rote Kreuz hat, die Johanniter haben. Für mich ist einfach wichtig, dass wir für das stehen, was bei uns in den Grundsätzen auch verankert ist. Also wir können nicht den Leuten predigen, ihr müsst helfen, ihr müsst den Menschen Gutes tun, aber selber dann Regeln und Gesetze brechen. Vorurteile ich, egal ob das jetzt die Malteser sind oder andere Organisationen, gehört sich für mich einfach nicht. Der ganze soziale Bereich ist hauptamtlich ja, um das auf gerade Lohndumping und so nochmal einzugehen, allgemeiner Bereich, der sehr schlecht bezahlt ist. Und dann sind die Vorwürfe natürlich auch sehr schnell da. Also wenn ich im Rettungsdienst, in der Krankenpflege, in der Altenpflege gucke, das sind ja jetzt alles keine hochverdienten, also hochverdient vom Ansehen her auf jeden Fall, aber von der Bezahlung her keine hochverdienten Posten leider.
Jan Krebs, Einsatzleiter beim Malteser Hilfsdienst in Frankfurt, heute hier bei uns in HR1.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Jan Krebs, dem Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt. Menschen in solchen extremen Situationen zu begleiten und ihnen zu helfen, das ist nichts, was man, glaube ich, so einfach aus den Kleidern schüttelt, sondern das sind Erlebnisse und das sind Erfahrungen, die emotional sehr belastend sein können. Wie gehen Sie mit sowas um?
Reden. Also man braucht schon seinen Freundeskreis. Meistens hat man dann ja noch andere, in Anführungszeichen, Blaulichtverrückte im Freundeskreis. Und da ist tatsächlich der Austausch auch über Erlebtes sehr wichtig, damit man es einfach verarbeitet. Und natürlich wird im familiären Umfeld auch viel abgefangen. Also das komplette soziale Geflecht um einen herum ist da schon sehr, sehr wichtig bei der Verarbeitung.
Gab es eigentlich schon mal einen Moment, in dem Sie gedacht haben, das war jetzt wirklich zu viel für mich?
Ja, tatsächlich in der A-Flut 21 bin ich spät abends an der ersten Nacht hinalarmiert worden zum Wiederaufbau der Telekommunikationsinfrastrukturen. Dann stand ich am nächsten Morgen auf einem Brückenkopf in Bad Neuenahr unten, der komplett weggerissen war. Das Wasser stand noch bis zum Brückenkopf. Und da sind die einer oder anderen Tränen dann tatsächlich erstmal geflossen und man musste sich auch mal sammeln. So ehrlich muss man zu sich auch sein. Das muss man in dem Moment auch einfach rauslassen. Danach muss es weitergehen, man muss sich sammeln. Aber der ganze Komplex Ahrtal zum Beispiel hat tatsächlich ja einige Wochen und Monate in einem dann noch gearbeitet. Ich war 21 Tage da, da sind natürlich viele Erlebnisse zusammengekommen. Das braucht dann schon seine Zeit, ja.
Gibt es eigentlich so eine Art Anlaufstelle, so eine Art Supervision für Ihre Leute, bei der man sich auch mal professionelle Unterstützung holen kann?
Ja, da machen die Malteser tatsächlich sehr viel. Egal, ob das auf Ortsebene ist, psychosoziale Notfallvorsorge, Einsatzkräfte haben wir, ausgebildete Kräfte bei uns in Frankfurt hier vor Ort. Aber auch auf Regional- und Bundesebene gibt es eine 24-Stunden-Hotline beispielsweise für den Erstkontakt, wo dann auch Soforthilfe vermittelt wird.
Und jetzt gibt's Wunschmusik, ein Song von Elton John, der, glaube ich, auch ein bisschen für das Motto von Katastrophenhelfern stehen könnte. I'm still standing. Die vernichtende Flut im Ahrtal, verheerende Brände in Kalifornien, der Krieg in der Ukraine. All diese Ereignisse zeigen, wie schnell Krisen und Katastrophen über uns hereinbrechen können. Und deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein und zu wissen, wie wir uns selbst und wie wir andere schützen können. Jan Krebs kann uns als Einsatzleiter des Malteser Hilfsdienstes dazu ein paar konkrete Empfehlungen geben. Herr Krebs, das Wichtigste ist vermutlich, dass wir uns alle mal ganz grundsätzlich darüber informieren, was wir in einer solchen Krisensituation zu tun haben. Wie und wo können wir das tun?
Sie können das eigentlich am besten beim BBK tun, also beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da gibt es so ein nettes oranges Heftchen. Da steht drin, was tun Sie im Krisenfall? Was sollten Sie an Lebensmitteln bevorraten? Was sollten Sie an Trinkwasser bevorraten? Was uns als Maltesern wichtig ist, wir machen jedes Jahr in Frankfurt so ein Schwerpunktjahr. Letztes Jahr hatten wir Einsamkeit in den Senioren und beim Älterwerden. Dieses Jahr haben wir das Schwerpunktjahr Bevölkerungsschutz. Und jetzt auch gerade die Brücke zu schlagen, um auch gerade nach diesen vulnerablen Gruppen, gerade nach alleinstehenden alten Kranken zu gucken, das darf nicht vergessen werden.
Individuelle Notfallvorsorge, Sie haben es eben auch schon kurz mal angerissen, das ist ein zentrales Stichwort. Wie sieht so eine Vorsorge aus? Also was müssen wir zum Beispiel, was müssen wir an Lebensmitteln im Haus haben?
Gibt es klare Empfehlungen, auch was die Wassermengen etc. betrifft, ist nachzulesen, auch in schönen Tabellen, wo man sich das dann rein interpretieren kann, wie viele Familienmitglieder, was muss ich dann hochskalieren. Es muss vor allem praktikabel sein. Das ist mein persönlicher Tipp. Kaufen Sie jetzt nichts, was Sie im Alltagsgeschäft und im Alltagsleben nicht brauchen. Dann schmeißen Sie es weg. Lebensmittel wegzuwerfen ist eine der größten Schanden, die unsere Bevölkerung aktuell überhaupt noch tut. Lebensmittel gehören nicht in den Müll. Nehmen Sie irgendwas, was Sie in den täglichen Bedarf einbringen können. Trockene Linsen, Nudeln. Denken Sie dran, dass Sie eventuell aber auch kein Gas und kein Strom mehr zu Hause haben, wie Sie das Ganze dann erwärmt kriegen. Aber gucken Sie, dass es praktikabel bleibt.
Aber Konserven wären schon auch mal ein Ansatz.
Raviolis kann man notfalls auch kalt essen. Die Festivalgänger unter den Hörern werden es vermutlich wissen.
Ja.
Aber es ist tatsächlich ein großer Ansatz auf Konserven gesetzt, ja.
Was ist mit Erste-Hilfe-Kenntnissen?
Erste-Hilfe ist sowas, wo ich sage, das sollte jeder können. Das sollte in den Grundschulen meiner Meinung nach schon anfangen. Alleine das Thema Herz-Lungen- Wiederbelebung und auch, wie kann man sich denn mal selbst versorgen, weil wir stellen auch im Rettungsdienst immer mehr fest, die Leute werden immer unselbstständiger, es wird immer mehr Lappalien werden zu Sachen für den Rettungsdienst. Und ich glaube, wenn man da alle 2-3 Jahre mal auf einen Erste-Hilfe-Kurs geht, kriegt man da auch mal wieder so ein Gefühl dafür. Die Oma hat immer gesagt, Bob, da muss man mal Pflaster drauf bappen und da geht man morgen mal zum Hausarzt. Im Endeffekt ist es so und heute wird dafür leider der Rettungsdienst gerufen.
Verantwortung übernehmen, das ist essentiell in Katastrophensituationen, sich da nämlich um andere zu kümmern und überhaupt erstmal zu erkennen, auch was getan werden muss. Wie kriegen wir das als Gesellschaft hin?
Ich glaube, als Gesellschaft müssen wir uns erstmal wieder damit befassen, dass wir überhaupt Gefahren um uns herum haben. Also die letzten 40 Jahre mussten wir uns mit Gefahren großartig nicht beschäftigen. Klar, wir merken eine Klimaveränderung, wir merken Naturkatastrophen. Aber es gibt inzwischen ganze Generationen, die gerade im Zivilschutz mit dem Schlagwort Krieg überhaupt nichts mehr anfangen können. Und da müssen wir wieder eine Sensibilisierung schaffen, auf Neudeutsch ja die Awareness, dass die Leute überhaupt mal wieder wissen, hey, da gibt's Gefahren, da muss ich mich drauf vorbereiten. Und so sicher leben wir hier in Europa gar nicht.
Wie kann man ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir uns, also jeder Einzelne von uns, sich mit diesem Thema eben Katastrophenschutz auseinandersetzt? Wie kann sowas konkret sein?
Ja, reden. Also es muss einfach gesellschaftlich wieder ein anerkanntes Thema werden. Man muss sich über sowas unterhalten, wie wir heute tun. Auch deswegen laden wir viele Leute ein, mal als Mime vorbeizugucken, um den Kontakt einfach mal, dass der Denkprozess auch angeregt wird. Und wir werden jetzt bei den Maltesern einmal im Quartal hier in Frankfurt eine Veranstaltung auch offen für die Bevölkerung machen, wo man einfach so eine Dreiviertelstunde, Stunde Impulsvortrag, aber dann auch eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit hat, Fragen zu stellen. Weil viele Menschen haben sich ja Gedanken gemacht, egal durch Corona oder den Krieg in der Ukraine, aber kriegen ihre Fragen nirgendwo beantwortet, außer mit gefährlichem Halbwissen teilweise im Internet. Deswegen wollen wir dem Ganzen jetzt auch ab März, April einen Raum bieten, wo die Leute einfach hinkommen können, niederschwellig, und auch mal ihre Fragen stellen können.
Sagt der Einsatzleiter des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt, Jan Krebs, heute unser Gast im HR1 Talk. Großschadensereignis. Wenn dieser Begriff fällt, dann weiß jeder Katastrophenhelfer, dass er jetzt maximal gefordert ist. Flugzeugabstürze, Erdbeben, Bahnunglücke, Explosionen, Massenkarambolagen, das sind die Szenarien, die auch dem Team von Jan Krebs alles abverlangen. Denn er koordiniert als Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Katastrophenschutzes in Frankfurt das weitere Vorgehen in solch außergewöhnlichen Krisensituationen. Herr Krebs, wenn nun die Meldung kommt, schweres Unglück, chaotische Gesamtlage, viele Opfer. Was passiert bei Ihnen als erstes?
Ja gut, bei uns laufen dann tatsächlich ganz strukturierte Einsatzpläne an, damit man selbst, wenn man erstmal sich kurz sammeln muss, was jeder in so einem Fall dann tun muss, trotzdem alles strukturiert abläuft. Also es ist strukturiert, wann haben sich unsere Kräfte wo zu sammeln, beispielsweise bei einem Stromausfall, wenn kein Handynetz mehr funktioniert, wissen unsere Kräfte, nach 60 Minuten müssen sie bei uns auf der Unterkunft sein, weil die Alarmwege dann nicht gewährleistet sind. Einfach standardisierte Verfahren, die wir unseren Helfern auch erklären, die unseren Helfern zur Verfügung stehen, damit jeder, egal ob Helfer oder Führungskraft, weiß, was es im Fall der Fälle zu tun.
Und wie schnell haben Sie Ihre Leute beisammen?
Es kommt tatsächlich immer darauf an. Es sind Ehrenamtliche unter der Woche. Also wir haben vorgegebene Ausrückezeiten durch den Gesetzgeber. Also wir müssen mit einer Schnelleinsatzgruppe innerhalb von 30 Minuten ausgerückt sein. Mit einem ganzen Zug innerhalb von einer Stunde. Ein Zug sind 25 Einsatzkräfte, die aus der Freizeit dann kommen. Das mag jetzt lange vorkommen, wenn man das so von außen hört, aber man muss ja denken, da ist ja der Regelrettungsdienst vor Ort, da ist die Feuerwehr vor Ort, da bauen sich dann ja ganz andere Strukturen auf, weil man über viel größere Relationen redet. Da kommt dann Kapazität rein, um Patienten auch vor Ort zu betreuen, in Zelten, in Behandlungsplätzen, wo man ja vorher gar nicht drüber nachdenkt, deswegen hat man halt auch diesen Vorlauf.
Was sind für Sie die schwierigsten Gesamtlagen?
Schwierig wird es, glaube ich, wenn es wirklich in mehrtägige Lagen geht. Also gerade wenn wir über das Thema Stromausfall nachdenken. Also ich habe das Gefühl, über die ersten 48 bis 72 Stunden haben wir uns auch planungstechnisch große Gedanken gemacht. Aber das danach, das ist das, was mir auch noch so ein bisschen Sorgen bereitet tatsächlich.
Und solche Lagen wie im Ahrtal, die ja nicht nur mehrere Tage sind, sondern also Wochen und Monate gehen, was ist damit? Das ist auch nochmal eine besondere Herausforderung, oder organisiert man sich nach hinten raus dann einfach wieder neu?
Da lebt man in der Lage tatsächlich. Also auf so Szenarien ist man nicht vorbereitet. Das sind Szenarien, da hat man natürlich von den Grundzügen her, da könnte was passieren, aber man hat ja nie damit gerechnet, dass jetzt ein Einsatzraum über 50 Kilometer Tal wirklich mal über mehrere Wochen bespielt werden muss, in Anführungszeichen. Und das ist dann was, da lebt man in der Lage. Wir haben so einen Befehlskreislauf bei uns, Lagefeststellung, Lagebeurteilung, Befehlsgebung. Und das ist auch das, was man sich dann immer wieder im Kopf hat, wo stehe ich gerade? Wo will ich denn hin und was muss ich tun, um es dann durchzusetzen?
Wie können wir, die wir ja keine professionellen Hilfskräfte sind, in solchen Lagen unterstützen oder vielleicht auch einfach sie nicht bei der Arbeit stören oder so? Also wie ist das beste Verhalten von Menschen, die drumherum sind?
Also schön wäre es schon mal wieder, wenn wir nicht bespuckt, beleidigt und angegriffen werden.
Auf jeden Fall, das ist die absolute Voraussetzung.
Inzwischen muss man es aber leider ja erwähnen. Das ganze Gaffertum, also jeder will dann ja mit seinem Smartphone Bilder, Videos, Live-Anrufe.
Ja. Sagen wir nochmal ganz grundsätzlich, das geht gar nicht.
Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Das behindert unsere Arbeit massiv. Das wäre schon mal die Grundlage, die wir wieder schaffen müssen. Und dann kommt es auf die Lage drauf an. Wir werden dann aufrufen, Spontanhelfende. Da gibt es momentan auch immer mehr Konzepte, wie wir Bevölkerung spontan mit einbinden. Das Wichtige ist, dass das Ganze dann koordiniert abläuft. Ist es gut gemeint, wenn Sie jetzt mit 20 Leuten irgendwo hinfahren und sagen, hallo, hier bin ich? Das gibt im Zweifelsfall aber mehr Chaos. Also wichtig ist, dass Sie wirklich gucken, wo kann ich koordiniert, wo gibt es Aufrufe von offiziellen Seiten, von Hilfsdiensten, von Behörden und wenden Sie sich dann dahin.
Jan Krebs, Einsatzleiter des Malteser Katastrophenschutzteams in Frankfurt, heute hier im HR1 Talk, der natürlich auch zu finden ist in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Wer mit seiner Stimme arbeitet, so wie wir im Radio, der hat vielleicht immer so ein paar Halsbonbons dabei für alle Fälle. Aber was nimmt eigentlich ein Katastrophenhelfer mit, wenn er unterwegs ist? Jan Krebs, Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt. Was haben Sie denn immer in der Tasche, wenn Sie aus dem Haus gehen, falls mal so eine Notsituation auftreten sollte?
Das Einzige, was ich tatsächlich einstecken habe, ist am Schlüssel eine kleine Beatmungsmaske. Da gibt es ja so kleine abgepackte Päckchen mit einem Schlüsselring dran, weil ich einfach sage, es kann jederzeit passieren, dass man irgendwie in die Situation kommt, dass jemand herz-lungen-wiederbelebungspflichtig wird. Und das ist dann einfach ein Schutzschild quasi zwischen der Mund-zu-Mund-Beatmung, um zu sagen, da ist die Hemmschwelle niedriger, da ist ein Filter mit eingebaut, das ist das Einzige, was ich mit mir rumtrage.
Und das können Sie uns auch empfehlen? Also das können Sie eigentlich jedem empfehlen?
Das kann ich jedem empfehlen. Dann ist das Hindernis, was da im Kopf entsteht, jemanden Mund-zu-Mund zu beatmen, den man nicht kennt. Wesentlich geringer, weil da diese Folie mit dem Filter dazwischen ist, das nimmt viel Angst.
Aber er bekommt trotzdem die Luft ab, die er braucht.
Genau, durch den Filter wird dann in den Mund des anderen reingepustet.
Wir beide füllen gleich gemeinsam unseren HR1-Fragebogen aus. Das machen wir hoffentlich ganz katastrophen- und notfallfrei und ich freue mich drauf. Der HR1-Fragebogen heute für Jan Krebs, den Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Bereit?
Ich bin gespannt.
Mein schönstes Privileg als Katastrophenhelfer ist,
anderen helfen zu dürfen.
Mich bringt's auf die Palme, wenn
Gaffer unsere Arbeit behindern.
Ein halbes Pfund Butter kostet
2,50 Euro.
Mein absolutes Lieblingsessen.
Oh, Hausmannskost tatsächlich, so ein schönes Schnitzel mit Bratkartoffeln.
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich gerne.
Ich glaube, es wäre der Hund.
Weil?
Der Hund ein ruhiges Gemüt hat, aber der Hund durchaus auch für Personensuchen beispielsweise flexibel ist und trotzdem ein Arbeitstier ist.
Bereut habe ich.
Tatsächlich nur meinen Hauptschulabschluss gemacht zu haben, also in Klammern nur, aber habe jetzt den Weg geschafft, trotzdem nebenbei noch zu studieren, also Fehler kann man auch glatt ziehen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Demokratie muss wieder Demokratie werden, also wir müssen uns erstmal wieder damit beschäftigen, was ist denn Demokratie und wie kriegen wir Demokratie denn wieder demokratiefähig, ohne den rechten und linken Rand einbinden zu müssen.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Angela Merkel.
Weil?
Ich manche Entscheidungen gerne mal aus der Perspektive des Betroffenen hören würde. Und einfach diese staatsmännische Person, vor der Menschen Hochachtung gehabt haben, die heute Kriege in Europa führen, das erfordert Respekt. Und da würde ich gerne den einen oder anderen Tipp mitnehmen.
Und was wäre Ihre erste Frage an Sie?
Wie haben Sie das 16 Jahre ausgehalten?
Zufrieden bin ich erst, wenn
die Lage läuft. Also wenn das so langsam in die Richtung geht, wo ich mir gedacht habe, dass ich hin möchte.
Ich habe Angst vor
Krieg.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht
Blackout von Mark Elsberger.
Sie kennen sich aus in Ihrem Bücherregal. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Malteser Einsatzdienstleiter Jan Krebs. Und zum Dank gibt es jetzt nochmal Wunschmusik Blondie. Das ist eine Band, die ihre ersten großen Erfolge schon in den 70ern hatte, also weit vor den 90ern, in denen Sie geboren worden sind. Aber die finden Sie cool.
Ja, 80er, 90er Musik ist sowas, wenn man mal in Ruhe im Auto sitzt und mal 5 Minuten seine Ruhe haben möchte.
So, sagt jemand, der im Jahr 1996 geboren worden ist und in diesem Jahrzehnt haben auch Blondie nochmal hochgechartet mit Maria. Das Deutsche Rote Kreuz der Feuerwehr verband die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Technische Hilfswerk THW und die Johanniter-Unfallhilfe. Sie alle sind Organisationen, die zum großen Netzwerk des Katastrophenschutzes in Deutschland gehören. Und natürlich gehört auch der Malteser Hilfsdienst dazu, bei dem Jan Krebs in Frankfurt der zuständige Leiter der Einsatzkräfte ist. Herr Krebs, ist es eigentlich mehr ein ein Miteinander oder ist das mehr ein Nebeneinander dieser gerade genannten Hilfsorganisation?
Es ist ein sehr großes Miteinander, gerade hier in Frankfurt durch die Arbeitsgemeinschaft der Frankfurter Hilfsorganisation, wo alle diese genannten Organisationen an einem Tisch sitzen und sich dann über die Themen unterhalten, die uns gerade bewegen. Das ist Gold wert. Das läuft hier in Frankfurt schon viele Jahrzehnte inzwischen sehr, sehr gut.
Also es gibt auch einen Austausch zum Beispiel über Fragen des Katastrophenschutzes?
Ja, sehr, sehr regelmäßig. Also wir treffen uns zyklisch, auch unter den Hilfsorganisationen. Da wird tatsächlich mehrfach die Woche das Telefon auch mal in die Hand genommen. Wie macht denn ihr das? Wie können wir das denn vielleicht gemeinsam machen? Weil gerade im Ehrenamt merken wir auch, dass das Ehrenamt langsam etwas zurückgeht in den Orten und in den Organisationen, wo halt viel Ausbildungsaufwand da ist. Das Ehrenamt geht nach oben, aber es wird kurzlebiger und das macht uns das Leben etwas schwer.
Wie wichtig ist das denn, dass die verschiedenen Organisationen sich, also jetzt nicht jeder für sich, sondern dass sie sich möglichst gemeinsam auf große Katastrophenlagen vorbereiten?
Es ist der einzige Weg, der da ist. Also wir haben alle alleine nicht die Möglichkeit, große Katastrophen alleine zu bekämpfen. Katastrophenschutz ist Teamwork und dieses Teamwork müssen wir zusammen leben.
Katastrophenschutz ist Ländersache. Wie werden denn die Hilfsorganisationen da auch in der Vorbereitung und in der Ausbildung unterstützt, zum Beispiel hier in Hessen?
Ja, wir kriegen in Hessen sehr, sehr viel, was gerade Fahrzeuge betrifft, die letzten Jahre. Das Land Hessen ist da eines der Vorbildländer tatsächlich im Bundesvergleich. Auch was das ganze Förderung von Übungen zum Beispiel betrifft. Wir kriegen für diese Übungsplanung 5.000 Euro Zuschuss vom Land Hessen. Und so das ganze Thema Förderung des Ehrenamts, da sind wir noch ein bisschen ausbaufähig, was so die Gleichstellung zwischen Feuerwehr- und Katastrophenschutzkräften in den Hilfsorganisationen betrifft. Unsere Kräfte müssen sich noch Urlaub nehmen, um auf Lehrgänge zu gehen. Das müssen die Kameraden der Feuerwehr Gott sei Dank ja nicht. Und das ist, glaube ich, noch der Meilenstein, der uns noch bevorsteht.
Jan Krebs, Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt, heute unser Gast hier in
hr1. hr1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Jan Krebs, dem Einsatzleiter des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt. Menschen haben immer mehr Angst vor Krisen und vor Naturkatastrophen. Das bestätigt auch eine aktuelle Umfrage des Internationalen Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Malteser Hilfsdienstes. Nachdem die Mehrheit der Befragten das öffentliche Leben in vielen Bereichen als stärker gefährdet empfinden als noch vor einigen Jahren. Herr Krebs, solche Ängste und solche Sorgen, die können uns emotional und auch seelisch mürbe machen. Wie schaffen wir das, eine innere Stärke und auch Resilienz zu entwickeln, die uns eine gewisse Zuversicht gibt, dass wir auch mit extremen Situationen fertig werden können?
Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg wird da mal wieder das Wort Gemeinschaft sein. Also ich glaube, wir müssen viel mehr weg von diesem individualistischen Denken, diese Ich-Perspektive, die leider immer mehr um uns greift, sondern wir müssen wieder zu diesen Gemeinschaften. Dass man seinen Nachbarn kennt, dass man weiß, wer wohnt denn gegenüber, dass man zusammensteht in Katastrophen, das wird da der Schlüssel zum Erfolg sein.
Aber wie bringt man Leute dahin? Also wer das nicht gelernt hat, der hat diesen Impuls nicht.
Ja, ich glaube, da ist auch gerade die Politik und auch wir als Hilfsorganisation gefragt, in Formaten die Bevölkerung wieder zusammenzubringen. Und wenn es nur durch gemeinsame Impulsvorträge, Fragestunden ist, wo man sich einfach danach auch mal mit jemandem unterhält, den man nicht kennt, der vielleicht dieselbe Ansicht gehabt hat.
Also man kann hier ein Vorbild sein und, ja, und so in dieser Weise agieren. Gibt es eigentlich Resilienztrainings für professionelle Katastrophenhelfer?
Ja, tatsächlich. Also wir haben auch durch die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz, zivile Verteidigung ein sehr breites Kursangebot. Die Malteser Bundeseinrichtung in Ehreshofen bildet sehr viele Themenbereiche aus, auch Richtung Resilienz und auch persönlicher Resilienz. Also da gibt es sehr gute, sehr komplexe Themenangebote, die viel Spaß machen.
Jetzt nochmal Wunschmusik von Birdie, britische Sängerin und Songschreiberin, übrigens im gleichen Jahr geboren wie sie, das aber nur nebenbei, mit einem Titel, der auch ein bisschen das widerspiegelt, was sie mit ihrer Arbeit, glaube ich, tun. People help the people.
Ja, das war so das Lied, was ich mit der Flut in Dresden verbinde. Da hat MDR Jump so einen Schnitt reingemacht mit Stimmen und Vertonungen einzelner Anwohner und das hat einen sehr berührt und das ist hängen geblieben.
Ohne das Ehrenamt geht es nicht. Rund 29 Millionen Menschen engagieren sich bei uns in Deutschland für das Gemeinwohl. Und sie tun das überall. Im Sport, in der Kultur und Bildung, im sozialen Bereich und in Umweltprojekten, in der Nachbarschaftshilfe ebenso wie in der Kommunalpolitik, in Bürgervereinen oder in Stadtteilinitiativen. Und auch die Hilfsorganisationen bauen auf diese Art des freiwilligen Engagements. Jan Krebs, Leiter der Einsatzkräfte im Malteser Hilfsdienst in Frankfurt. Hier engagieren sich in Frankfurt rund 600 Malteser in den 27 Diensten, die ihre Organisation anbietet. Neben 100 hauptamtlichen Mitarbeitern, wie viele Ehrenamtliche sind das dann?
Bei mir im Beritt sind es aktuell 86 im Bereich Katastrophenschutz und den Einsatzdiensten, worauf ich tatsächlich auch sehr stolz bin.
Ehrenamt, das finden zwar alle total gut und total wichtig, aber wenn man dann nachfragt, also wer sich von denen, die noch kein solches Amt haben, vorstellen könnte, eins auszuüben, dann sieht es mit der Bereitschaft nicht ganz so doll aus. Also in Zahlen nur 13% von denjenigen, die keins haben, sagen, ja, das würde ich machen. Warum glauben Sie, ist das so?
Das hat tatsächlich auch der gesellschaftliche Wandel mit sich gebracht. Man ist immer mehr ich-zentriert geworden. Gerade Corona hat viele nochmal negativ wachgerüttelt, dass man ja auch viel Zeit zu Hause auf der Couch verbringen kann und viele andere schöne Dinge tun kann und dafür nicht irgendwo hin muss. Und ich glaube, das schreckt ab. Und was auch abschreckt, ist diese Flut an Ausbildung, die man gerade im Bereich Feuerwehr, THW, Hilfsorganisationen braucht. Ich glaube, das ist noch nicht niederschwellig genug.
Ist denn diese insgesamt relativ geringe Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, für Sie inzwischen ein Problem?
Ja, das wird auch immer mehr zum Problem. Das sehen wir gerade im Katastrophenschutz. Wir haben Sollstärken und dann auch noch eine Doppelbesetzung. Es gibt immer wieder Momente, wo man auch im Ehrenamt merkt, ah, da schwimmt einem jetzt so langsam das Personal weg. Und gerade auch, wenn man junge Menschen hat, die studieren, gerade hier in Frankfurt haben wir recht viele Studenten, die sind dann nach 3 bis 4 Jahren weg, verzogen, irgendwo in der Welt unterwegs, und das merkt man schon.
Was bräuchte es denn, um das als Angebot ein bisschen attraktiver zu machen?
Ich glaube, da muss der Kontakt auch wieder ermöglicht werden. Also ich bin ein großer Freund eines freiwilligen Jahres, egal wie es immer geartet ist, ob man das jetzt Zivildienst nennt oder Wehrdienst, wie auch immer. Ich bin auch ein Freund, die Bundeswehr da zu unterstützen, weil auch die Bundeswehr ist ein großer Partner der Hilfsorganisationen. Und so entsteht ja oft der Kontakt. Und viele Buftis, also Bundesfreiwilligendienstler und auch Ersatzdienstleistende, sind ja tatsächlich hängen geblieben irgendwo in den Feuerwehren, im THW und auch in den Hilfsorganisationen.
Also es zu institutionalisieren wäre schon mal ein guter Weg.
Ja.
Jetzt noch mal ein bisschen. Sie können auch jetzt Werbung machen. Warum ist es so toll, sich beim Malteser Hilfsdienst in Frankfurt zu engagieren?
Weil wir einfach eine coole Truppe sind. Es ist sehr breit aufgestellt. Selbst wenn man irgendwie merkt, der Katastrophenschutz ist nichts für mich. Auch die Brücke ins soziale Ehrenamt drüber. Also wir haben ein sehr breites Spektrum. Es ist einfach eine coole Truppe und es macht sehr viel Spaß.
Sagt Jan Krebs, der ehrenamtliche Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt, heute hier in hr1. Gut vorbereitet für den Krisenfall, das ist etwas, worum sich Organisationen wie der Malteser Hilfsdienst schon seit Jahren bemühen. Denn bei einer Katastrophe sind diejenigen, auf die es ankommt, die Katastrophenhelfer. Aber auch wir können unseren Teil dazu beitragen, dass der Katastrophenschutz in Deutschland optimal aufgestellt ist. Dazu gibt es einen 4-Punkte-Forderungskatalog der Malteser. Jan Krebs, Leiter der Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes in Frankfurt. Einer dieser Punkte heißt Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten. Was genau heißt das?
Die Hilfe zur Selbsthilfe, um es zusammenzufassen. Also wie kann man sich selbst für Krisen rüsten, ohne jetzt auf externe Hilfe im ersten Moment zurückgreifen zu müssen. Also dieses ganze Thema, wie sorge ich für mich selbst?
Gut vorbereitet auf Katastrophen ist man als Hilfsorganisation natürlich auch, indem man den Einsatz in einem solchen Fall vorher mal durchspielt. Das passiert jetzt demnächst am 22. und 23. März bei einer Großübung in Frankfurt, die Sie leiten werden und für die Sie noch Leute brauchen. Also nochmal für alle, die vielleicht immer schon mal gerne bei sowas dabei gewesen wären. Wer kann dort mitmachen? Sie nehmen jeden.
Über 18, okay. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, wäre natürlich aus Versicherungsgründen die Voraussetzung.
Okay, also volljährig.
Genau, volljährig müsste man sein. Mhm. Alte Klamotten sollte man haben und dann 4 bis x Stunden Zeit haben, uns an dem Wochenende zu unterstützen. Auch gerne in den Nachtzeiten.
Muss man besonders durchtrainiert sein?
Nein. Also die sehen mich ja nicht, liebe Zuhörer. Ich bin es auch nicht, kann ich sagen. Auch ich komme durch.
Und dafür melden geht nochmal ganz ausdrücklich.
Gerne per Mail an mich an jan.krebs@malteser.org.
Was wünschen Sie sich für den Malteser Hilfsdienst in den nächsten 10 Jahren?
Weiterhin Ehrenamtliche, die gerne mit Leidenschaft und aus Liebe zum Nächsten bei uns tätig werden.
Am Ende unseres Talks, lieber Jan Krebs, ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann alles Mögliche sein. Ein Gedicht, Zitat, Lebensweisheit, ihr persönliches Motto, ganz wie Sie mögen.
Leben, leben lassen, Hochmut kommt vor dem Fall. Also das sind so die zwei Mottos, nach denen ich probiere zu leben.
Jan Krebs, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.